Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 28. März 2025. Die Magie des Morgens und die geballte Friedlichkeit des Zürichsees, das ist auch ein Ansporn, jeweils zur Unzeit aus den Federn zu steigen. Morgenstund hat Gold im Mund. In der Tat, es ist zwar anstrengend, danach auch zum Teil kurzen Nächten hier ins Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde hineinzuwanken, aber sobald dann auch die Kamera läuft, sind alle Lebensenergien wieder fokussiert und gewissermaßen im Magnetfeld der aktuellen politischen Situation und auch der Wirklichkeit der Nachrichtenlage entsprechend ausgerichtet. Schön sind Sie da und ich wünsche natürlich auch Ihnen allen einen wunderbaren Morgen, wann er auch immer bei Ihnen beginnen möge. Doch jetzt genug der philosophischen Abschweifungen, steigen wir ein mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die europäischen Länder rüsten zurzeit mit riesigen Beträgen ihre vernachlässigten Armeen auf. Die beispiellose Schuldenorgie in Europa wird schwerwiegende Folgen haben. Wer soll das bezahlen? Weil die Bilanzen der Banken bereits mit Staatsanleihen überladen sind, werden voraussichtlich die Nationalbank und die Europäische Zentralbank einen erheblichen Teil mit frisch gedrucktem Geld kaufen müssen. Dies führt zu Bonitätseinbußen der Länder und zu noch höheren Zinsen für die Staatsanleihen. Die Inflation wird wieder steigen und somit zum Verlust der Kaufkraft ihrer Sparguthaben führen. Vor diesem Hintergrund ist es dringend gefordert, ihre Anlagestrategie zu überprüfen. Die Real Unit Schweiz AG bietet eine interessante Anlagelösung mit Sachwerten. Sie verfolgt das Ziel, dass ihr anvertraute Vermögen bestmöglich vor Krisen und Kaufkraftverlust zu schützen. Durch den Kauf der Real Unit Aktien beteiligt man sich an einem wertstabilen Portfolio aus physischem Gold und Silber sowie aus Bitcoins und Aktien von Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Auf www.realunit.ch finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie Ihre Ersparnisse über Krisenzeiten hinweg bestmöglich schützen können. Ich wiederhole www.realunit.ch www.realunit.ch. Ich zeige es Ihnen hier noch schriftlich analog da auf dem Papier. Keine Einblendungen, wir sind noch im klassischen analogen Zeitalter. www.realunit.ch. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Öffentliche Vorträge von Roger Köppel am Mittwoch, dem 2. April 2025, seien Sie dabei im Kulturzentrum Braui in Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf oder dann aber am Mittwoch, dem 16. April 2025, Kulturzentrum Casino Kultursaal in Herisau an der Poststraße 9, weltwoche.ch/Herisau. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt 25 Franken, alle sind herzlichst eingeladen und ich verspreche, ich garantiere Ihnen niemals der gleiche Vortrag zweimal. Das ist ausgeschlossen. Natürlich, die Grundausrichtungen bleiben gleich, aber die Art und Weise, die Aktualitäten, das verändert sich natürlich laufend. Und ich verspreche Ihnen auch kein Deprotainment, keine Trübsinnsveranstaltung da. Wir bemühen uns natürlich auch immer um qualifizierte Zuversicht. Es gibt auch heitere Momente, eben unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aber natürlich dem Ernst der Lage angemessen. Würde mich sehr freuen. Der Vortrag dauert, ja, je nach Tagesablauf, je nach Formstand, 45 Minuten, manchmal etwas länger. Und dann haben wir vor allem die Gelegenheit, direkt miteinander zu diskutieren. Das ist sehr interessant. Ich freue mich, Sie spätestens am 2. April in Hochdorf oder dann aber am 16. April in Herisau zu sehen. Grosses Gejammer über den Entscheid des Bundesgerichts, den SP-Ständerat Simon Stocker Schaffhausen abzusetzen. Und zwar, weil der SP-Ständerat Stocker geschummelt hat. Ja, es ist eine Schummelei, vielleicht sogar ein Betrug, der damals stattgefunden hat, denn die Schaffhauser Kantonsverfassung sagt ganz klar, wer sich für den Ständerat, also für die Kantonsvertretung zur Wahl stellt, der muss seinen Wohnsitz in Schaffhausen haben, im Kanton Schaffhausen. Und das war zum Zeitpunkt der Wahl nicht der Fall. Da lag der Lebensmittelpunkt von Simon Stocker in Zürich mit Adresse, hat dort mit Frau, Kind gelebt, auch die entsprechende Kringeladresse war vermerkt mit dem eigenen Namen. Und die Frage, die eigentlich noch gar niemand aufgeworfen hat, ist doch die, hat dieser Politiker die Wähler und die Behörden hinters Licht geführt? Hat er gewissermaßen eine Briefkastenexistenz im Kanton Schaffhausen installiert, sozusagen eine Art Tarnkappen-Dasein? Und sein wahres Leben hat in Zürich stattgefunden. Aber jetzt eben die ganz große Klage. Und auch von der SVP hat sich da ein Vertreter zu Wort gemeldet. Das ist der Nationalrat Pascal Schmid, der sich bitterlich beklagt. Ja, da fragt man sich immer etwas nach der Motivlage, wenn Politiker so explizit auch in den Boulevardmedien sich einsetzen für einen Exponenten der anderen Partei, dann wittere ich hier immer etwas Marketing in eigener Sache, aber ich will da niemandem zu nahe treten. Jedenfalls ist die rechtliche Ausgangslage klar. Es steht in der Schaffhauser Kantonsverfassung, jemand, der sich für den Ständerat zur Wahl stellt, der muss seinen Lebensmittelpunkt, der muss im Kanton Schaffhausen wohnen. Wenn Sie halt die Woche über in Zürich sind, mit eigener Wohnung, mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern, wenn sie dort eine Adresse haben, ein Kringelzeichen und so weiter, dann ist das einfach nicht ein Leben im Kanton Schaffhausen, dann ist doch da getrickst, vielleicht sogar betrogen worden. Und die Frage des Wohnhauses, die kommt jetzt immer stärker hier ins Gespräch. Man fragt sich ja auch bei Tiana Moser, der Zürcher Ständevertreterin, einer zumindest, ob nicht auch sie hier etwas zweigleisig fährt in einer Art und Weise, wie das eben nicht verträglich ist mit Sinn und Geist unserer Gesetze. Und es ist schon ziemlich prekär, finde ich, wie die Medien sich jetzt da ins Zeug legen und man liest auch, die Frauen seien da dagegen. Ja, Entschuldigung, haben wir jetzt Gesetze? Gelten die Gesetze auch für die Politiker oder haben wir hier auch eine Art von Parteienoligarchie, von Politikeroligarchie, dass man sich jetzt neuerdings sogar gegen das Bundesgericht auflehnt, das in so einer Sache entscheidet? Das sind einfach Anwandlungen, die einen skeptisch machen müssen und vor allem auch skeptisch machen müssen, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Demokratie und Rechtsverwahrlosung in der Europäischen Union. Denn dort haben ein paar Politiker auch zusehends das Gefühl, dass sie wie in absolutistischen Zeiten legibus solutus, also losgelöst von den Gesetzen, über den Dingen, über den Verfassungen, über den Bürgern schweben. Übrigens ein Thema, das uralt ist. Ich lese gerade ein Buch, einen historischen Roman von einem, glaube ich, spanischen Geschichtsprofessor, ein internationaler Bestseller, Rom bin ich, über das Leben des Julius Caesar. Und schon im alten Römischen Reich, in der Römischen Republik, also noch vor der Installierung der Kaiserära durch Augustus, gewissermaßen unter Caesar und seinen Vorgängern, gab es eben diesen Konflikt zwischen den Optimaten und den Popularen. Die Popularen, das waren die Verfechter des Volkes gewissermaßen, natürlich viele unter ihnen auch Adlige, und die Optimaten, das war die Altaristokratie des Senats, steinreiche Familien, die natürlich auch politische Macht angehäuft haben und die in der Römischen Republik den Ton angegeben haben und durch ihre oligarchische Machtanmaßung diese Republik danach zum Einsturz gebracht haben. Das war letztlich der Grund auch für den Bürgerkrieg, der sich da ergeben hat zwischen Caesar und seinen Gegnern dann. Aber diesen Zwiespalt zwischen der Elite und dem Fußvolk, um es hier etwas zu überspitzen, diesen Konflikt, den haben sie seit Anbeginn der Zeiten vermutlich schon immer als Begleiter jeglicher Form von Staatlichkeit und von Gemeinwesen. Und diesen oligarchischen Tendenzen muss man entgegenwirken, natürlich auch in der Schweiz. Schweiz. Bei uns heißen die nicht Optimaten. Sie sind auch nicht so optimal, wie Sie glauben, sie seien es. Nein, bei uns heißen die Glaspolitik. Das ist die gute, alte, schlechte, alte Glaspolitik. Der Wohnsitz wird für Politiker zum Problem. Und die Weltwoche hat ja auch ins Spiel gebracht, dass die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo 2027 sich im Kanton Zürich, nicht mehr im Kanton Graubünden, zur Wahl stellen könnte, weil aufgrund der spezifischen Gegebenheiten im Kanton Graubünden es sehr, sehr schwierig ist, für die SVP mit zwei Nationalräten durchs Ziel zu gehen. Man müsse dann einen sehr, sehr hohen Wahlanteil haben. Und so stellt sich die Frage, ob hier ein Transfer tatsächlich das gebotene Mittel sein könnte. Wir sollten mehr mit der NATO üben. Der Schweizer Botschafter Jacques Bitteloup über die Gefahren der neuen Weltordnung. Das eine Titelgeschichte in der heutigen Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Die graben jetzt also auch in der Schweiz immer mehr Vertreter des Staates auf, aus die Neutralität zu Grabe tragen wollen. Die Bestatter gewissermaßen der Neutralität. Und Jacques Bitteloup hier auf zwei Seiten erklärt er, warum die Schweiz mehr mit der NATO üben sollte. Und ich halte da in aller Bescheidenheit, aber umso dezidierter dagegen, nein, Sie liegen falsch, Herr Botschafter. Die Schweiz sollte nicht mehr mit der NATO üben, sondern überhaupt nicht mehr mit der NATO üben. Denn in Friedenszeiten oder auch in Zeiten, in denen die Schweiz eben nicht direkt angegriffen wird, ist das eine Verletzung der Neutralität. Und es ist erschreckend, dass diese Top-Diplomaten, Herr Bitteloup, war Botschafter in den Vereinigten Staaten, dass die so einen Unsinn und so etwas Gefährliches einfach von sich geben. Und die Medien sind da auch im Kriegsrausch, sie sind genauso im Kriegsrausch wie die Politiker in der Europäischen Union, die jetzt in dieser beispiellosen Aufrüstungs- und Schuldenorgie sich immer mehr verrennen. Es ist jetzt auch die Rede von einer Koalition der Willigen, wie das heißt, von einer Koalition der Verrückten, könnte man auch sagen, die jetzt noch Truppen schicken wollen in die Ukraine. Zum Glück sind diese Anstrengungen so schwach und auf tönernen Füßen, auf Sand gebaut. Und ich kann nur hoffen, dass die Eurokraten am Schluss eben doch nichts machen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das sind in der Tendenz brandgefährliche Entwicklungen und die schwappen eben auch über die Schweiz über. Und anstatt da Widerstand zu leisten, anstatt das zu hinterfragen, marschieren die Medien mit. Und ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es klipp und klar. Wenn die Schweiz, solange sie nicht direkt angegriffen wird, ihre Neutralität preisgibt, macht sie sich damit zum Angriffsziel und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, selber in einen Krieg hineingezogen zu werden. Das ist der prinzipielle Wert der Demokratie, der Neutralität, meine Damen und Herren. Übrigens die Neutralität, ein Auswuchs der Demokratie, einer ernst gemeinten Demokratie, denn die Neutralität ist nicht für die Politiker und für die Botschafter erfunden worden, genauso wenig wie das Arztgeheimnis für die Ärzte, sondern für die Bürger, beziehungsweise wie das Arztgeheimnis für die Patienten. Das ist der Punkt. Man möchte eben nicht in einer starken Demokratie, wo eben tatsächlich das Volk der Chef ist, möchte man nicht, dass die Regierenden die Macht haben, die Schweiz in Kriege hineinzustürzen, weil sie verblendet sind, weil sie nicht die Kraft haben, Widerstand zu leisten. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Also Hände weg von diesen Massnahmen. Wenn die Schweiz noch nicht angegriffen ist, und sie ist nicht angegriffen, die Russen haben uns überhaupt nichts zu Leide getan. Nichts, 0, nichts. Wir müssen uns bei den Russen bedanken, dass wir die Neutralität haben. Und jetzt fangen wir auch an, beziehungsweise machen weiter in dieser Selbsthypnose, in dieser Massenparanoia, die da aus Brüssel geschürt wird und bis vor kurzem auch noch in den Vereinigten Staaten von Amerika befeuert wurde. Jetzt machen wir da auch noch mit, lassen wir uns immer tiefer hineinziehen. Nein, die Schweiz hat neutral zu sein. Und der Neutrale ist eben der Feind von niemandem. Und damit verringert man eben die Wahrscheinlichkeit, überhaupt in einen Krieg hineingezogen zu werden. Natürlich ist das Risiko nicht gleich null. Auch Neutrale können attackiert werden. Wir haben das immer wieder gesehen. Aber für das brauchen sie dann eine Armee, und zwar eine starke eigene Armee, nicht eine NATO-Armee. Dann sind sie ja schon in einem Kriegsbündnis drin, dann sterben ihre Soldaten auf Kampfschauplätzen, über die sie selber gar nicht mehr entscheiden können. Ungeheuerlich, wenn die Schweiz angegriffen wird, wenn tatsächlich eine russische Bombe auf die Schweiz fallen würde, aber wird es vorher einen Meteoriteneinschlag geben in unserem Land, und zwar viel vorher, dann wären wir frei, solche Beistandsleistungen zu machen. Also Jacques Bitteloup ist absolut jenseits von Gut und Böse. Und ich muss Ihnen sagen, das ist auch eine verlotterte Führung hier in unserem Außendepartement durch den Bundesrat Ignazio Cassis. Das geht doch einfach nicht, dass jetzt da jeder Botschafter irgendwo eine Meinung äußert und da auch noch etwas raushält. Ich meine, diese Leute sollten sich zurückhalten, die sollten nicht zweiseitige Interviews geben. Und bitte, Louis ist ja jetzt Botschafter in Belgien, in NATO-Belgien. Was soll das? Ich meine, hat er dort die Schweiz zu vertreten oder die Interessen der NATO? Um Himmels Willen, diese Leute sind doch geistig sowohl der NATO wie auch der Europäischen Union bereits beigetreten. Ja, unser Ziel ist klar, jetzt sind wir gerade bei der Europäischen Koalition der Willigen. Unser Ziel ist klar, sagt Macron, wir wollen den Frieden gewinnen. Die Koalition der Willigen verspricht dem Land totale Unterstützung. Der Ukraine ist hier gemeint zu einer Entsendung von Bodentruppen. Nach einem Friedensabkommen bleiben die Differenzen groß. Was ist dazu in aller Kürze zu sagen? Die EU setzt auf den reinen Waffendogmatismus. Waffendogmatismus ohne Diplomatie, das ist ein Rezept für den Untergang. Das hat bis jetzt auch nicht funktioniert. Zweitens, hier materialisiert sich, hier kommt zum Vorschein eine Art Größenwahn, ein Größenwahn der Schwäche, dass man da jetzt einfach sich einbildet, man sei immer noch diese tonangebende imperialistische Herrenreitermacht, wie über einige Jahrhunderte in der Geschichte, das ist man aber nicht mehr. Und drittens, die Angstmacherei, die ewige Angstmacherei mit Feindbildern. Putin, der real existierende Teufel in Moskau, das machen sie wie beim Klima, wie bei Corona, um die Leute einzuschüchtern und zu herrschen. Das sind Machttechniken, meine Damen und Herren, das hat natürlich auch mit der real existierenden Schwäche der Europäischen Union zu tun. Und deshalb plustern sich die da so auf. Nun, wie gefährlich ist das? Können die tatsächlich diesen Friedensprozess ins Wanken bringen? Theoretisch, selbstverständlich, natürlich. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt Franzosen und Briten da in größerer Truppenstärke in die Ukraine einmarschieren, was könnte das auslösen? Es könnte natürlich auslösen, dass es Vergeltung auslöst seitens der Russen, dass also die Russen dann noch mehr die Ukraine angreifen. Ist auch vor diesem Hintergrund verantwortungslos. Es könnte dazu führen, dass Franzosen und Briten erschossen werden. Dann haben wir plötzlich ein NATO-Gerangel, dann wird der Druck auf die Vereinigten Staaten von Amerika steigen. Wir haben eine Aufheizung, eine Aufpeitschung des Konflikts. Das ist doch grundsätzlich falsch. Jetzt, wo man zum Glück endlich einen amerikanischen Präsidenten hat, der in Richtung Frieden argumentiert. Also hier verschärft sich der Wahnsinn noch. Die graben sich immer tiefer in das Loch, in dem bereits sie sitzen. Und wenn ich dann lese in einem Tagesanzeiger, Europa hat die Chance vertan, sich zu behaupten, dann sehe ich, dass die Journalisten noch kriegsbesoffener sind als die Politiker. Man könnte sagen, immerhin ist das einstige Tabuthema europäische Truppen auf ukrainischem Boden auch dank des Gipfels in Paris kein Tabu mehr, schreibt eine Klara Lipkowski. Ja, Frau Klara Lipkowski, dann gehen Sie doch kämpfen in die Ukraine, nehmen Sie eine Waffe in die Hand, wenn Sie das so großartig finden, dass jetzt Bodentruppen gibt. Was ist denn das für eine Verantwortungslosigkeit? Dieser Kriegsrausch, diese Kriegsbesoffenheit bei den Journalisten, meine Damen und Herren, unglaublich. Also die Medien hier heizen einmal mehr, und da fühlt man sich wirklich zurückkatapultiert in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das haben wir in den Geschichtsbüchern lesen können, dass die Journalisten, die Schreibtischtäter, dass die da noch am meisten heizen aus der gesicherten Deckung hinter ihren Laptops. Warum die EU Vucic gewähren lässt? Die Enttäuschung über die EU ist unter den Protestierenden groß. Die EU zeigt der Protestbewegungen in Serbien die kalte Schulter. Also da ruft der Tagesanzeiger im Grunde nach einer EU-Intervention in Serbien. Die solle jetzt den demokratisch gewählten Präsidenten Vucic absetzen, weil da Demonstranten, Studenten vor allem, auf die Straße gehen. Ich möchte noch etwas Grundsätzliches sagen zum Thema Studenten. Studenten haben in ihrem Leben noch überhaupt nichts geleistet. Die sind einfach mal wesentlich in die Schule gegangen und haben profitiert von den staatlichen Leistungen und von den Leistungen der Steuerzahler, jener, die arbeiten, denn diese Universitätsausbildungen, die sind massiv, massiv gesponsert. Viele Studenten, zumindest in der Schweiz, zu meiner Zeit war das so, studieren Geisteswissenschaften, brotlose Kunst. Das ist auch nicht so intensiv, das ist ist nicht wie ein ETH-Studium, wo sie schulisch sehr stark gefordert sind. Das heißt, sie haben Zeit, sich mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel zu demonstrieren gegen ihre Regierung, um sich und der Welt vorzuführen, dass sie jemand sind, dass sie natürlich über ein höheres, eben optimatenhaftes, geschärftes politisches Bewusstsein haben und dass sie da zu einer geistig-moralischen Elite gehören. Kurzum, Studenten sind kein Referenzpunkt. Und ich sage das in dieser Drastik, weil das einfach niemand ausspricht. Und man muss es einmal sagen, Studenten haben noch nichts geleistet. Die leisten vielleicht einmal irgendetwas und man kann ihnen dann dankbar sein, wenn sie etwas geleistet haben. Aber es fehlt hier die Demut. Das ist das teenagerhafte Verhalten, das ist das pubertäre Verhalten, das sich erhalten, das sich konservieren kann in den geschützten Werkstätten der Unis, fremdfinanziert durch den Steuerzahler via den Staat. Und die Leute gehen dann auf die Straße, um jene absetzen zu wollen, die im Grunde dafür sorgen, dass sie studieren können. Das ist hier die Ausgangslage und die Vergötterung, die Vergötzung dieser Studenten. Und jetzt auch noch im Tagesanzeiger der Aufruf, ja, soll denn die EU auch noch eine Koalition der Willigen nach Serbien schicken? Ist das jetzt sozusagen die neue Gestalt der EU, dass man überall dort mit eiserner Faust, sozusagen mit der parfümierten Eisenfaust einer Ursula von der Leyen reinhaut, um dann demokratisch gewählte Regierung, die nicht nach der Pfeife Brüssels tanzen, um die dann einfach loszuwerden? Ich meine, wo sind wir denn eigentlich gelandet, meine Damen und Herren? Putin umgarnt die Amerikaner mit Kitsch. Ulrich M. Schmid, Professor an der Hochschule St. Gallen, vor allem für Kultur und Literatur, der sich da immer wieder sehr stark ins Zeug legt mit geopolitischen Analysen. Putin umgarnt die Amerikaner mit Kitsch. Die Trump-Administration verbreitet alte Klischees über die Ukraine und sitzt einen Propagandamythos auf. Ja, die dummen Amerikaner, die vertrottelten Amerikaner sind natürlich nicht so klug wie unsere Schweizer Professoren. Und das ist natürlich Kitsch, wenn man sagt, dass es eine östliche Ukraine gibt, die unter russischem kulturellen Einfluss steht, das ist ein altes Klischee. Nein, das ist kein Klischee. Sie müssen einfach mal die Wahlresultate anschauen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es noch legitime Wahlen gegeben hat in der Ukraine. Seit 2014 ist damit nämlich fertig, weil sie da einen faktischen Bürgerkrieg haben, Raketenbeschuss auf die Ostgebiete und zunehmend diktatorische Maßnahmen. Das sage nicht einmal ich, das sagt der frühere Präsident Poroschenko über seinen Nachfolger Zelensky, zunehmend in Richtung Diktatur. Das hat einfach nichts mehr damit zu tun. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Kitsch, wenn man dieses Wort verwenden möchte, diese ganze Verklärung der Ukraine und der Zelenskis, unter anderem durch Professoren wie hier den Ulrich M. Schmid von der Hochschule St. Gallen. Da könnte man vielleicht auch einmal dieses Wort in Anschlag bringen. Nein, das ist nicht Kitsch. Das ist einfach eine historische Tatsache, dass das ein zusammengestückeltes Land ist mit einem Ostteil, der immer stark unter russischem Einfluss stand, und einem Westteil, den die Russen gar nicht erobern wollen. Das wäre wie wenn sie einen Igel verschlucken. Das können sie gar nicht verdauen, weil die Westukrainer, die haben noch gar nicht zu Russland gehört. Die gehörten zu Galizien, Polen, zum Teil schwedisch-litauischer Einfluss und so weiter über die Jahrhunderte. Das ist ein Kunststaat, ein Kunstgebilde, entstanden nicht zuletzt aus dem 20. Jahrhundert, vor allem nach der russischen Revolution. Lenin, Stalin, sogar Hitler mit seiner Intervention, da mit seinem Verbrecherangriffskrieg, hat die moderne Ukraine geschaffen in ihren Grenzen von 1991. Also passen wir auf, dass wir nicht selber dazu kitschig werden, rufe ich an die Adresse dieser Professoren. Schweizer Festival lädt Sängerin wieder aus, und zwar die studierte Theologin und Sängerin Bernarda Brunovic. Die kann jetzt nicht auftreten, weil sie am Marsch fürs Leben dabei war. Das ist auch die unglaubliche Kleinkariertheit der Kulturszene da, die so in den Klauen der Linken ist, dass eben einer der eine studierte Theologin, die nun kritisch ist gegenüber der Leichtfertigkeit, mit der abgetrieben wird, die sind dann nicht mehr erwünscht. Das ist eben die kulturelle Vielfalt, der man sich dann dermaßen lobt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Fürs Erste jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Vielen herzlichen Dank und bis gleich.